SWR 2 Zeitgenossen.
Hans-Christoph Buch ist als Schriftsteller die Ausnahmeerscheinung der deutschen Literaturszene. Die Kritiker nennen ihn gerne einen Kosmopoliten, einen Weltbürger, einen Weitgereisten. Und da ist ja auch etwas dran. Hans-Christoph Buch ist viel rumgekommen und hat dabei auch viel riskiert. In den 90er Jahren zog es ihn als Reporter immer wieder in Kriegs- und Krisengebiete. Die Themen, die er dort erlebt, recherchiert hat, hat er auch literarisch verarbeitet. Er war im Südsudan, in Liberia, in Tschetschenien, die dunkelsten Seiten der Welt hat er also kennengelernt. In den vergangenen Jahren hat er sich dann wieder mehr auf Essays und Romane besonnen, in denen Wirklichkeit und Fantasie oft ineinander fließen, so wie in seinem letzten Roman Robinsons Rückkehr. Hans-Christoph Buch ist heute unser Gast in SWR 2 Zeitgenossen. Herr Buch, dieses Gefühl, an Leib und Leben bedroht zu sein, das müsste Ihnen ja aus afrikanischen Bürgerkriegsgebieten sehr vertraut sein. Fühlen Sie sich auch jetzt bedroht hier heute in Zeiten der Pandemie oder relativiert sich das angesichts dessen, was Sie schon alles erlebt haben?
Nein, Herr Dürm, das kann man so nicht sagen. Bedroht war ich zum Beispiel mehr als in Afrika, in Ex-Jugoslawien, genauer gesagt im Kosovo, als dort der Krieg ausbrach, ich glaube 1999, und noch früher, schon in den 80er Jahren in Haiti, wo ich den Sturz der Diktatur von Baby Doc miterlebte. Aber heute fühle ich mich nicht bedroht, außer in einem Punkt, der mich frustriert, dass ich nicht verreisen kann oder darf oder soll. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr wegen Corona 2 Reisen absagen müssen, eine nach Haiti und eine nach Petersburg. Und das war schmerzlich für mich, denn ich mache ja nicht Urlaub an solchen Orten. Ich fahre dahin, um zu schreiben, um Reportagen, Essays und Romane zu verfassen, die meist von solchen Orten inspiriert sind.
Herr Buch, wenn Sie jetzt reisen könnten, urplötzlich von heute auf morgen die Koffer packen, wo würden Sie hin?
Ich würde gerne mit einer Hilfsorganisation in den Jemen reisen, wo der schlimmste Bürgerkrieg tobt, seit Jahren zwischen Houthi-Rebellen, ferngelenkt vom Iran, und auf der anderen Seite Regierungstruppen, die von Saudi-Arabien unterstützt werden, mit Hungersnot, Seuchen und Elend, das jede Vorstellung übersteigt.
Die Krisenerfahrungen, die Sie in solchen Gegenden gemacht haben, helfen die Ihnen auch mit der jetzigen aktuellen Krise zurechtzukommen oder nehmen Sie diese Pandemie im Grunde gar nicht als eine Krise wahr?
Doch, eine Krise ist es schon. Und mir hilft dabei bei der Bewältigung eher die Literatur. Die Pest von Camus oder sehr zu empfehlen Daniel Defoe, Die Pest in London vom Verfasser des Robinson. Der hatte mit 5 Jahren als Kind die letzte Pestepidemie in London überlebt und hat dann im Alter als schon weltbekannter Schriftsteller nochmal darüber recherchiert, Arztberichte studiert, Überlebende interviewt und ein sehr eindringliches Buch geschrieben, das man in 2 Stunden ausgelesen hat. Das heißt Die Pest in London. Die heutige Bedrohung, die ist für mich eher abstrakt oder virtuell. Und die Pandemie ist sozusagen auch eine Metapher für die Unsicherheit, die wir die ganze Zeit schon gespürt haben müssen, aber nicht wahrhaben wollten, dass wir uns auf dünnem Eis bewegen. Und gleichzeitig fühle ich mich auch ein bisschen privilegiert, denn ich kann ausweichen, ich kann mich impfen lassen, ich kann von der Stadt aufs Land gehen und mich zurückziehen zum Schreiben. Alles Dinge, die in anderen Teilen der Welt schon lange nicht mehr möglich sind, wo die Bedrohung sehr viel unmittelbarer ist.
Herr Buchmann muss die Orte mal aufzählen, an denen Sie sich mehr als ein Jahrzehnt lang rumgetrieben haben. Ruanda, Liberia, Tschetschenien, Bosnien, Kosovo, Afghanistan. Darüber haben Sie Bücher geschrieben, auch lange Reportagen in der Zeit vor allem. Von amerikanischen Autoren kennt man das ja eher, diese unbändige Neugier auf die Welt da draußen, auch die Bereitschaft, ins Risiko zu gehen, sich aufs Extreme einzulassen. Für deutsche Schriftsteller ist das ja eher ungewöhnlich. Die beschäftigen sich doch häufiger mit sich selbst. Wollten Sie anders sein als Ihre Kolleginnen und Kollegen?
Ja, das kann man schon sagen. Ich war sehr beeindruckt von Graham Greene, der zwar Romane schrieb, aber auch Reportagen und auch an die Brennpunkte des Weltgeschehens ging, zum Beispiel nach Haiti unter der Diktatur von Papa Doc. Darüber hat er ein wunderbares Buch geschrieben, das auch verfilmt wurde in Hollywood mit Elizabeth Taylor und Richard Burton, The Comedians, die Stunde der Komödianten. Das war ein Vorbild, aber natürlich geistert im Hintergrund immer auch Hemingway herum, der in jüngeren Jahren mich sehr beeindruckte, später nicht mehr so. Und dann einer, der kaum gereist ist, aber die Bedrohungen des 20. Jahrhunderts am schärfsten, am genauesten erfasst hat, das ist Franz Kafka. Jedenfalls, die Literatur war immer im Hintergrund dabei, wenn ich auf Reisen ging, und das war auch ein Schutz. Denn selbst bei Goethe, der übrigens einen Krieg mitgemacht hat, nämlich die Kampagne in Frankreich gegen das revolutionäre Frankreich, schon bei Goethe liest man am Ende von Faust II, das Unbeschreibliche, hier ist's getan. Und dieser Satz ging mir immer wieder durch den Kopf, wenn ich vor Flüchtlingen oder Verwundeten oder Toten oder Hungernden stand, denen ich nicht helfen konnte. Ich konnte nur helfen durch Schreiben und Beschreiben dessen, was ich gesehen habe. Aber, das gehört genauso dazu, ich wollte auch etwas erfahren über mich selbst. Wie reagiere ich in Extremsituationen? Bekomme ich Angst? Gerate ich in Panik? Das war zum Glück nicht der Fall. Ich war im Gegenteil meist sehr ruhig und, ja, modisch ausgedrückt, cool in extremen Lagen. Aber hinterher oder vorher fühlte ich so etwas wie Panik, wenn ich dran dachte, was hätte passieren können. Und das Ganze ist ja auch ein literarisches Problem. Wie stellt man auswegloses Leiden dar, ohne dass der Leser das Buch zuklappt, weil es ihm zu viel ist oder weil er oder sie es gar nicht so genau wissen will? Wie interessiert man die Menschen dafür und wie vermittelt man eine Erfahrung, die noch verrückter ist, nämlich dass auch in extremen Situationen oft lächerliche Dinge passieren, dass Tragik und Komik dicht beieinander wohnen, dass oft das Lachen oder das Staunen über die Absurdität dieser Konflikte und trotzdem die Ausweglosigkeit des Leidens, dass dieses Lachen einem hilft, damit fertig zu werden. Denn ich war auch hin und wieder traumatisiert, wie man das heute von Bundeswehrsoldaten hört oder von Feuerwehrleuten und Polizisten, die meinetwegen Selbstmörder oder das, was von ihnen übrig ist, von den Schienen der Intercity-Züge wegräumen müssen. Also es gibt Bilder, die man nie wieder vergisst, aber ich will mich hier nicht als Leidensmann oder Schreckensmann profilieren, der ich gar nicht bin, denn ich habe auch immer wieder lachen müssen.
Aber Sie konnten über all das nur schreiben, weil Sie bereit waren, sich ihm auszusetzen. Und das ist ja das Ungewöhnliche an Ihrer Arbeit, dieser Status als literarischer Außenseiter. Hat er Ihnen gefallen oder gefällt er Ihnen eigentlich bis heute noch?
Ja, ich kann nicht schreiben oder nicht gut über etwas schreiben, was ich nur aus den Medien kenne. Und ich versetze mich immer auch in die Situation der Berichterstatter automatisch, die übrigens das Schlimmste gar nicht zeigen dürfen. Und diejenigen, die einem nahe kommen bei solchen Einsätzen, sind auch die humanitären Helfer. Und da gibt es wirklich Helden, die ihr Leben riskieren und anderen das Leben retten, neben, ja, ich würde fast sagen, Schurken oder unseriösen Leuten, die Dinge aufbauschen oder verfälschen.
Aber nochmal, Herr Buch, dieser Status in der deutschen Literaturszene, ein Außenseiter zu sein, eine Ausnahmestellung zu besetzen, haben Sie sich das so ausgesucht? Gefällt Ihnen das?
Ja, das gefällt mir, das habe ich mir ausgesucht. Aber es gefiel nicht denen, die über Literatur urteilen. Die haben einfach nur das abgehakt als Journalismus. Aha, der ist jetzt Journalist geworden. Dass ich eine Arbeit machte, die Literatur zu allen Zeiten immer wieder auf sich genommen hat, nämlich hinzugucken, was ist da genau los und wie werden die Menschen damit fertig, wenn überhaupt. Das, was also Stendhal gemacht hat in seinen Romanen, Sie wissen, der war mit Napoleon vor Moskau gewesen und schreibt dann später Romane über die napoleonischen Kriege und anderes. Es sind gleichzeitig immer Liebesromane. Und genau aus dieser Spannung, Liebesroman und Krieg und Politik auf der anderen Seite, Liebe und subjektive Empfindung oder auch Liebe zur Literatur, aus dieser Spannung heraus schreibe ich. Und es hat mich dann schon enttäuscht, dass das alles als Journalismus abgehakt wurde. Denn anders als die Journalistenkollegen, die ich durchaus respektiere, habe ich das ja mit literarischem Anspruch geschildert und auch mit einem kulturellen Gedächtnis verbunden, in dem ich immer wieder Kafka, Kleist, Goethe zitiere, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
Aus Ihren Büchern, Herr Buch, liest man ja auch manchmal raus, dass Sie sich der hiesigen Literaturszene nie so ganz zugehörig fühlten. In Ihrem jüngsten Buch Robinsons Rückkehr, da schreiben Sie, seit 50 Jahren belagere ich die Festungen des deutschen Literaturbetriebs ohne Erfolg und trotzdem sattle ich immer aufs Neue meine Rosinante, um gegen diese Mauern anzurennen. Nur mal angenommen, Sie kämen irgendwann durch diese Mauer, Sie wären drin in der Festung. Wären Sie dann wirklich da, wo Sie hinwollen?
Nein, das ist übrigens ein Zitat von Che Guevara, der sagte, ich sattle wieder meine Rosinante, bevor er nach Bolivien ging, wo er dann ums Leben kam. Der hat sich also durchaus in der Tradition von Don Quixote gesehen. Übrigens kein Vorbild von mir. Also der hat auch seine Schattenseiten, Che Guevara, denn auch er ging über Leichen. Aber inzwischen bin ich so abgeklärt, wenn man so will, dass mir das jetzt egal ist, ob und wie das beurteilt oder wahrgenommen wird. Ich muss nur meine Arbeit zu Ende führen. Und dazu gehört nach wie vor, mich kalkulierten Risiken auszusetzen und über Dinge zu schreiben, die in der deutschen Literatur normalerweise nicht vorkommen. Aber ich fühle mich trotzdem verbunden mit einer illustren Ahnenreihe, die von Humboldt bis Karl May reicht, jetzt mal verkürzt gesagt. Und beide schätze ich sehr. Karl May war meine Kindheits- und Jugendlektüre. Humboldt habe ich erst später entdeckt. Aber gerade in der deutschen Literatur gibt es große Reisende, zu denen auch Goethe gehörte, siehe seine Italienreise oder eben die Kampagne in Frankreich. Diese Tradition versuche ich fortzuschreiben.
Spätestens jetzt brauchen wir ein paar biografische Eckdaten, Herr Buch. 1944 sind Sie in Wetzlar geboren, im letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs. Ist dieser Krieg für Sie, obwohl Sie sich eigentlich nicht mehr daran erinnern können, ist dieser Krieg für Sie trotzdem präsent und suchen Sie etwas davon, wenn Sie Ihre Kriege bereisen?
Unbedingt. Der Zweite Weltkrieg ist präsent. obwohl das Erzählungen meiner Eltern oder Geschwister sind, die die Luftkämpfe am Himmel über Wetzlar erlebt haben. Und ich war wohl auf dem Arm meiner Mutter dabei und später im Bunker, so nannte man den Luftschutzraum. Es war ein Stollen in einem Berghang. Und vor allem bin ich aufgewachsen in zerstörten Städten, wo immer wieder Kinder, spielende Kinder von Bomben oder Granaten schwer verletzt oder getötet wurden. Diese Warnungen klingen mir noch heute in den Ohren, aber wir spielten in den Ruinen, denn das waren die besten Abenteuerspielplätze in Wiesbaden zum Beispiel, wo ich dann später meine Jugend verbrachte. Und auch die amerikanischen Besatzungssoldaten waren meine Freunde. Als Kind spielte ich mit deren Kindern und mit ihrem Hund. Das waren Nachbarn von uns, ein Major, also ein Offizier mit seiner Familie. Und diese Zeit, der Zweite Weltkrieg, ist natürlich unbewusst präsent, wenn ich versuche zu verstehen, was haben meine Eltern und Großeltern empfunden, als die Bomben fielen oder als die Russen oder Amerikaner kamen.
Sie haben mal geschrieben, in jeder Familie wird etwas beschwiegen, konsequent beschwiegen, auch wenn es ganz offensichtlich präsent ist. War der Krieg so etwas, das in der Familie beschwiegen wurde und das erst Sie dann wirklich in Worte fassen konnten oder mussten?
Nein, in meiner Familie nicht. Denn mein Vater war Gott sei Dank, das war ein großes Glück, kein Nazi gewesen. Aber es gab ein anderes Familiengeheimnis. Mein Großvater ging nach Haiti, heiratete eine Einheimische, eine Kreolin, das heißt eine dunkelhäutige Dame. Und mein Vater galt in der Nazizeit als negroider Mischling. Das habe ich gar nicht gewusst.
Denn Ihr Vater war Diplomat.
Der wurde später, nach dem Krieg, Diplomat in Bonn. Aber er war kein Nazi und er litt auch darunter, dass im Auswärtigen Amt so viele Ex-Nazis Karriere machten. Nein, das war nicht der Punkt. Seine Schwester, meine Tante Jeanne, eine sehr schöne Frau, die in Haiti lebte und dort auch begraben liegt, die wollte einen Offizier heiraten, namens Schlieker, der später einer der reichsten Stahlmagnaten der Bundesrepublik wurde, in der Zeit des Wirtschaftswunders. Der war ursprünglich Marineoffizier und hatte dann die Kriegsschiffe verschrottet und den Stahl wiederverwendet. Jedenfalls, diese Ehe scheiterte an den Nürnberger Gesetzen, am Einspruch der deutschen Botschaft, die Heirat verbot, weil meine Tante Jeanne eben als Negroid galt. Da gab es ja das schreckliche Wort Rassenschande. Das war auch in meiner Familie präsent und darüber wurde nicht gesprochen, weil es peinlich war und weil der Rassismus, der in Haiti sowieso an der Tagesordnung ist, zu Hause kein Thema war. Ich wuchs auf in einer aufgeklärten, liberalen, offenen Atmosphäre, aber diese Gespenster der Vergangenheit spukten da noch rum und das habe ich dann in mehreren Texten versucht zu beschreiben, übrigens in Anspielung auch an eine Novelle von Kleist, die Verlobung in Sankt Domingo, wir sagen heute San Domingo, gemeint ist Haiti zur Zeit, als die Sklaven dort ihre Freiheit erkämpften und einen eigenen Staat gründeten. Darüber hat Kleist geschrieben und das ist auch mein Thema, das kehrt in allen meinen Büchern wieder.
Ja, Haiti lässt sie nicht los, das liest man aus ihren Büchern immer wieder raus. Gehen wir nochmal zu ihrem Großvater zurück, der wanderte im Jahr 1900 nach Haiti aus, heiratete eine Einheimische, eröffnete eine Apotheke, die Pharmacie Buch in Port-au-Prince, und die gab es bis, so haben Sie gesagt mal, geschrieben, bis 2010, bis zu diesem verheerenden Erdbeben, da wurde sie zerstört. Hat diese Liebe Ihres Großvaters für die Fremde, für das Fremde, das Fernweh bei Ihnen und auch die Lust am Weggehen in Ihr Leben gebracht?
Ja, aber nicht so theoretisch, sondern ganz praktisch. Ich fuhr 1968 ausgerechnet an Ostern, als in Berlin die Springerhäuser belagert wurden, nach dem Attentat auf Rudi Dutschke. In dieser Zeit war ich also zum ersten Mal in Haiti, noch unter der Diktatur von Papadoc Duvalier, eine ganz schlimme faschistoide Diktatur, die viele Todesopfer forderte. Und damals war ich durch die Ideen von 68 angeregt, revolutionär gestimmt und dachte, man kann dieses Regime ganz schnell durch einen Aufstand, durch einen Volksaufstand wegfegen. Erst später habe ich verstanden, wie tief dieses Regime mit seiner Geheimpolizei, den Tonton Macoute, verwurzelt war in den Traditionen Haitis, auch in den Traditionen, die zum Sklavenaufstand geführt hatten, Sprichwort Voodoo. Und ich habe einen Teil meiner Familie kennengelernt, von dem ich immer nur gehört hatte. Der Großvater lebte nicht mehr, aber meine Großmutter, die nur zwei Worte Deutsch konnte, Schwein und Kartoffeln, die saß dann noch in ihrem Rollstuhl und betete Rosenkränze, also mit einem Rosenkranz in der Hand. Und ich stieß auf eine völlig andere Welt und es war mir klar, das ist gleichzeitig meine Welt. Hier stammst du her und darüber musst du schreiben. Und das war auch der Ausgangspunkt, Haiti, für mein Interesse an anderen Ländern der Dritten Welt, das bis dahin nur theoretisch gewesen war. Also ich nenne mal China und Kuba, zwei wichtige Bezugspunkte 1968. Aber ich wollte und habe das dann auch bald schon realisiert, dorthin fahren. Ich wollte sehen, was dort wirklich los ist, wie die Menschen dort leben. Und da sind viele politische Illusionen schnell zerstoben, als ich in Kuba zum Beispiel an der Universität unterrichtete und die wirklichen Verhältnisse kennenlernte. Trotz allem Positiven, was erreicht worden war, war das eben eine autoritäre Diktatur. Und dasselbe gilt in noch größerem Maße für China, wo ich auch gerade in den letzten Jahren öfter als Gastprofessor oder Writer in Residence eingeladen war.
Herr Buch, Haiti macht ja heute nur noch als karibische Katastrophe von sich reden. Groteske Diktaturen, die sich abwechselten, Gewalt, Naturkatastrophen. Ist Haiti heute für Sie ein hoffnungsloser Fall, dem Sie mitsamt Ihrer Familiengeschichte nur noch nachtrauern können?
So ähnlich ist es. Es ist ein gescheiterter Staat. Die Regierung existiert nur auf dem Papier. Sie fehlt überall dort, wo man sie braucht, bei der Müllabfuhr, bei der Sicherheit, also Schutz vor Entführungen, Morden, Einbrüchen. Und Haiti ist schon abgeschrieben von den USA, und auch in Lateinamerika ein Außenseiter, sozusagen der Paria unter den Völkern Südamerikas. Aber ich habe trotzdem noch Hoffnung, denn dieses Volk ist ungeheuer vital, voller Witz, Charme und Ironie und hat eine bedeutende Literatur und Kunst hervorgebracht. Das ist das Einzige, was positiv in Haiti zu vermelden ist, gerade heute. Und das ist aber auch das, was mir Hoffnung macht.
Und Sie glauben, das wird überleben?
Ja, Haiti wird überleben, natürlich. Aber jetzt höre ich gerade, die Dominikanische Republik, das Nachbarland, wo es ja bis vor kurzem viele deutsche Touristen gab jedes Jahr, dort plant die Regierung, eine Mauer zu bauen zwischen Haiti und der Dominikanischen Republik, quer durch die Insel. Und Sie werden wissen, wer dieses Wahnsinnsprojekt inspiriert hat, natürlich Donald Trump.
Herr Buch, Sie beschreiben Haiti als gescheiterten Staat schlechthin. Ist er auch prototypisch für andere gescheiterte Staaten, vor allem in Afrika? Gibt es da die immer gleichen wiederkehrenden Muster?
Ja und nein, denn in Haiti ist ja die Geschichte ausschlaggebend, dass nämlich Sklaven, die aus Afrika verschleppt waren, einen Aufstand nicht nur probten, sondern durchführten gegen die französische Kolonialherrschaft, und zwar mitten in der Französischen Revolution. Inspiriert von den Ideen der Französischen Revolution waren diese Sklaven. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, und sie hatten auch Verbündete unter den Weißen. Nicht unter den Kolonialherren, aber unter den Jakobinern. Robespierre war zum Beispiel ein entschiedener Gegner der Sklaverei. Und all das kann man aus Afrika so nicht vermelden. In Afrika sind ganz andere Traditionen wirksam, die nicht minder verhängnisvoll sind, zum Beispiel der Tribalismus, also das Stammesdenken. In vielen Ländern Afrikas fühlen die Menschen sich nicht so sehr als Bürger eines Staates, sondern als Angehörige einer Ethnie. Und da kämpft immer diese oder jene Ethnie um die Vorherrschaft. Wenn man das nicht weiß, kann man vieles gar nicht verstehen, was dort passiert, zum Beispiel in Nigeria mit dem Gegensatz zwischen dem islamisch geprägten Norden, wo die Hausa wohnen, und den Yoruba und Ibo im Süden. Die Ibo waren christlich, die Yoruba haben eine ähnliche Religion wie Voodoo. Das war jedenfalls ihre traditionelle afrikanische Religion. Jedenfalls, da gibt es ganz andere Konflikte und natürlich das Erbe der Kolonialzeit, das ganz schwer lastet. Am schlimmsten im Kongo, wo die Belgier ja einen Völkermord begangen haben, Anfang des 20. Jahrhunderts, zur Zeit des Kautschukbooms. Und auch Deutschland ist an all diesen Vorgängen beteiligt gewesen, denn auf der Kongo-Konferenz in Berlin 1884-85 unter der Federführung von Bismarck wurde der Kongo König Leopold von Belgien sozusagen als Privatbesitz überschrieben. Und das führte zu dem erwähnten Völkermord. Also in Afrika gibt es noch ganz andere Traditionen, in Ostafrika, Ruanda und auch Sudan. Das kann man nicht alles in 2 Minuten abhandeln. Jedenfalls, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Die gegenwärtigen Probleme Afrikas, siehe den Massenexodus über das Mittelmeer, das ist ja nur die Folge davon, oder der gescheiterte Staat Haiti, der am Rande des Abgrunds steht.
Eins Ihrer düstersten Bücher heißt Black Box Afrika. Da beschreiben Sie die Gräuel der Massaker in Ruanda. Eins davon haben Sie selbst miterlebt. Die Schlächtereien in Liberia auf derart drastische Weise, dass es manchmal schwer erträglich ist. Herr Buch, es geht mir jetzt gar nicht darum, dass Sie besonders blutige Szenen schildern sollten. Aber ist da ein Moment, ein Bild oder ein Ereignis, in dem sich so etwas wie Ihre eigene Ratlosigkeit, denn die liest man auch immer zwischen den Zeilen mit, in dem sich Ihre eigene Ratlosigkeit spiegelt?
Ja, ich war in Liberia Zeuge, wie ein angeblicher Spion gequält wurde. Also der wurde eingefangen und dann wollten sie ihn in meiner Gegenwart töten, die Dorfbewohner. Der Spion war einer, der von einer Rebellenmiliz ausgesandt worden war, wenn es denn stimmt. Und das Schlimmste war, dass ich mich an diese Situation ganz schnell gewöhnte und dachte, dann sollen sie ihn doch umbringen, was geht mich das an, bis ich erschrocken bin über mich selbst. Das heißt, die Brutalität, der Sadismus, all das springt über auf den Beobachter. Man ist nicht nur Zuschauer, man wird zum Teil des Problems und verroht. Und an diesem Punkt habe ich dann auch beschlossen, diese Arbeit aufzugeben. Und besonders enttäuscht von mir selbst war ich, als ich feststellte, wenn keine Bombe explodierte oder kein Blut floss, dann war ja eigentlich eine Reportage uninteressant und die Reise hatte sich nicht gelohnt. Also an diesem Punkt habe ich dann diesen Beruf oder sagen wir lieber diese Tätigkeit an den Nagel gehängt.
Es gibt da diese Aussage von Ihnen, dass Sie enttäuscht waren, wenn kein Blut mehr floss. Sie sagen auch, dass Gewalt einen Sog erzeugt, der zur Sucht werden kann. Haben Sie sich dann ganz bewusst Entzug verordnet?
Ja, ich habe mich dem entzogen, ganz bewusst. Aber ich lernte ja viele Berichterstatter kennen, unter anderem Fotografen. Und denen ging es immer im Gegenteil darum, möglichst dicht am Geschehen zu sein. Und gerade wenn Blut floss, mussten die ganz nah ran, um Bilder zu machen, die zum Glück von den meisten Medien nicht genommen wurden, aber manchmal doch in großen Illustrierten anzuschauen waren. Und das nannte man dann einen Scoop, also einen journalistischen Erfolg, der den Fotografen Geld brachte. All das war ziemlich abstoßend und doch kann ich nicht sagen, dass die Berichterstatter Unmenschen sind oder gefühllos. Das Problem waren oft die Redakteure zu Hause am Schreibtisch in ihrem sicheren Büro, voll klimatisiert und so weiter, die gar kein Verständnis aufbrachten für die Extremsituationen, die ich schilderte. Und zum Beispiel klingt mir noch der Satz in den Ohren, naja, wenn da einer der Verhungernden zu Wort kommt in der Reportage, das reicht, das müssen ja nicht gleich mehrere sein. Die sagen ja alle dasselbe. Und solche Dinge, oder dass es hieß, ja, dieser Krieg in Liberia, den verstehen wir nicht, da sind zu viele Parteien beteiligt. Parteien hieß in dem Fall ethnische Gruppen, die jeweils eine eigene Miliz aufstellten. Und am besten, am kürzesten hat das meine Nachbarin auf dem Land ausgedrückt mit dem Satz, das bezog sich auf die dritte Welt insgesamt, geben die denn nie Ruhe? Da musste ich natürlich lachen, weil das war ja genau das, wogegen ich anschrieb. Aber das kommt auch schon bei Goethe vor, im Faust, wo es heißt, wenn hinten weit in der Türkei die Völker aufeinander schlagen, dann ist es gut, zu Hause mit einem Glas Wein am Fenster zu stehen oder mit einer Tasse Kaffee.
Aber Sie sind ja dann auch selbst, aus Selbstschutz, auf Distanz gegangen zu diesen Schreckensorten. Und trotzdem zu Beginn unseres Gespräches auf meine Frage, wo würden Sie jetzt am liebsten hinfahren, haben Sie gesagt, in den Jemen, wo wieder Krieg ist. Sehen Sie sich manchmal in der Gefahr, rückfällig zu werden?
Ja, schon. Wenn man es mir anbietet und mich dorthin schickt, würde ich es machen. Aber aus gutem Grund schicken die Medien nicht einen über 70-Jährigen dahin. Meine letzte Reise, die wirklich an die Nieren ging, war die Zentralafrikanische Republik. Bangui heißt die Hauptstadt, wo Moslems und Christen sich gegenseitig massakrierten.
Da waren Sie 2017, ist noch gar nicht
da
so lange her.
Da war ich noch vor kurzem, also aus meiner Sicht heute vor kurzem. Und da musste ich wirklich fluchtartig weg, weil ich es nicht mehr aushielt. Das war so schlimm und auch die Berichte etwa vergewaltigter Frauen waren so deprimierend, dass ich nur einen Teil davon aufschreiben konnte. Und ich habe dann einen offenen Brief geschrieben an den Bundespräsidenten
Steinmeier,
Ex-Außenminister, der ja Afrika kannte, einfach nur, um mal darzulegen, wie anders das ist, wenn man den roten Teppich verlässt. Und der rote Teppich, auf dem die Regierenden sich bewegen, der dient ja der Abschottung von der Realität. Und das wurde aber nicht verstanden, denn ich hatte keine konkrete Forderung. Ich kann nicht sagen, schickt die Bundeswehr in die Zentralafrikanische Republik. Das wäre nicht nur unrealistisch, das wäre auch unsinnig. Aber nur dieses Detail noch dazu, ein einziger Papstbesuch dort hat mehr bewirkt als alle Diplomatie hinter den Kulissen. Der Papst Franziskus fuhr dort mit dem berühmten Papamobil einmal durch die Stadt Bangui und es herrschte monatelang Ruhe zwischen Christen und Moslems, denn alle Kriegsparteien waren beeindruckt vom Besuch des Papstes und den Worten, den Aufrufen zu Frieden und Versöhnung.
Herr Buch, Sie haben in den vergangenen Jahren sich dann auch anderen Themen zugewandt. Sie haben viel über Begegnungen, Freundschaften mit anderen Autoren geschrieben. Sie kannten Krass, Heiner, Müller, Walser. Ich glaube, es gibt kaum einen Schriftsteller, dem Sie nicht halbwegs zumindest nahe gekommen sind. Wenn man so dazugehört wie Sie, woher kommt dann das Gefühl, doch nicht dazu zu gehören?
Ich gehörte von Anfang an dazu, weil ich das Glück hatte, im Literarischen Kolloquium Berlin als junger, angehender Autor Günter Grass, Uwe Jonsson und wie sie alle heißen, kennenzulernen. Und das war ein Gewinn für mich und ich habe immer diese Autorin in guter Erinnerung behalten, aber auch mich kritisch mit ihnen auseinandergesetzt. Zum Beispiel hatte Grass einen Führungsanspruch, der mir nicht gefiel. Der wollte immer uns Jüngere einspannen für irgendwelche Ziele, die er gerade verfolgte. Und das Gefühl, nicht dazu zu gehören, hängt vielleicht damit zusammen, dass ich andere, entlegenere Themen und Interessen hatte, als nur über das Leben in der Bundesrepublik oder in West-Berlin zu schreiben. Und auch die DDR-Autoren mit ihren Problemen waren mir nicht so nah, denn das Unrecht in der DDR, das ich durchaus kritisiert habe, und zwar schon früh, war doch gemessen an Hunger und Elend in der Dritten Welt nicht so extrem. Und ich bin einen Weg gegangen, der mich entfernt hat von den Sorgen und Nöten der Mehrheit der Deutschen, nicht nur der Schriftsteller, auch der Leser, und war oft überrascht, ja manchmal irritiert, wenn ich dann bei der Rückkehr aus einem Krisengebiet in der Zeitung las über Schwulenehe oder über längere Ladenschlusszeiten. Das waren für mich Luxusprobleme, gemessen an dem, was ich, sagen wir, in Bangui oder in Port-au-Prince gesehen und erlebt hatte.
Mussten Sie immer möglichst weit weg, um am Ende eher sich selbst nah zu sein?
Ja, das könnte man so sagen. Ich war immer sehr froh, hatte geradezu Glücksempfindungen, wenn ich in irgendeiner verrotteten Kolonialstadt am Ende der Welt, man sagt auf Englisch sehr schön, Colonial Backwater, also in einem Ort, wo die Zeit und die Gegenwart hinter dem Horizont verschwanden, wenn ich da abends mit einem Glas Rum oder Whisky an einer verkommenen Hotelbar saß, da hatte ich das Gefühl, hier bist du zu Hause. Und doch hätte ich die Bücher gar nicht schreiben können, die ich geschrieben habe, wenn ich ganz an solchen Orten gelebt hätte. Außerdem hätte man mich da schon längst verhaftet oder umgebracht.
In einem Ihrer Bücher, es trägt den wunderschönen Titel »Elf Arten, das Eis zu brechen«, steht der Satz: »Ohne die Bibliothek meines Vaters wäre ich nie Schriftsteller geworden.« Haben in dieser Bibliothek auch die Bücher, die Sie geschrieben haben, Ihren Platz gefunden?
Ja, mein Vater hat meine ersten Haiti-Romane gelesen, die erschienen noch bei Suhrkamp, war aber nicht erfreut, weil er darin vorkam, die Betroffenen sind nie erfreut. Und es ist ja auch nicht so gewesen, wie ich es geschildert habe. Das ist ja Fiktion, das heißt, Fantasie und Realität mischen sich da. Die Bibliothek meines Vaters, das war vor allem eine Taschenbuchreihe, die damals neu erschien, Exemplar Classica von Fischer, noch vor der Edition Suhrkamp, graue Bände, 100 an der Zahl, Weltliteratur im besten Sinne, Russen, Amerikaner, Engländer, Franzosen und deutsche Klassiker, Skandinavier. Und diese 100 Taschenbücher, zum Teil sehr anspruchsvolle, schwer zu lesende Texte, die hatte ich alle schon in meiner Jugend gelesen, denn die hatten wir abonniert, die kamen mit der Post immer 2 Stück alle 2 Monate. Und ich bemühte mich, alle 2 Monate die 2 neuen ausgelesen zu haben. Also das ist sozusagen die Grundlage, der Fundus meiner literarischen Bildung, die mich bis heute trägt.
Sind Sie nach allem, was Sie gesehen und beschrieben haben, jetzt halbwegs im Reinen und im Frieden mit sich und der Welt?
Ich bin zufrieden, dass ich so viele Bücher veröffentlichen konnte, ich hätte fast gesagt durfte, in denen ich kein Blatt vor den Mund nehme, aber auch niemanden verletzen oder entlarven will und doch die Wahrheit zu sagen versuche, mit relativ ehrlicher Stimme relativ ehrliche Sätze zu Papier zu bringen. Das hat mal irgendein Autor als sein Programm benannt. Ich weiß jetzt nicht mehr, von wem der Satz stammt, aber das ist das, was mir bis heute vorschwebt, im Sinne von Graham Greene und vielen anderen, die sich nicht gescheut haben zu reisen, die nicht nur über die Konflikte ihrer Gesellschaft berichtet haben, die sich nicht nur für Eheprobleme oder für die Rivalitäten, das Konkurrenzgerangel im Literatur- und Kulturbetrieb interessierten, sondern für den oder die anderen. Und damit meine ich nicht nur Afrika und Tahiti, sondern auch, das bedauere ich, nicht näher kennengelernt zu haben, Russland. Ich habe zwar Russisch studiert, aber keine Gelegenheit gehabt, Sibirien kennenzulernen. Ich hätte gerne mehr geforscht an Ort und Stelle über die Lager des Gulag zum Beispiel. Aber man kann nicht alles machen und der Schriftsteller ist sowieso kein Weltgewissen im quantitativen Sinn, sondern es geht eher um Stichproben, um Sondierungen an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Und immerhin hatte ich das Privileg, da denke ich sehr gerne dran zurück, die Antarktis zu betreten. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal von mir, wenn ich es recht sehe. Ein hässliches Wort, Alleinstellungsmerkmal, denn ich bin der einzige deutsche Schriftsteller, der in der Antarktis war und dort zwischen schlafenden Seeelefanten in der Sonne saß, auf einer Felsklippe oder in einer Kolonie von Pinguinen herumlief. Das war eine der spannendsten Reisen, die ich je gemacht habe. Deshalb das Buch mit dem Titel 11 Arten, das Eis zu brechen. Und es ist fast wie ein Spaziergang im Weltall, weil dort alles anders ist, als man es kennt. Zum Beispiel gibt es keine Pflanzen dort, keine Blütenpflanzen jedenfalls, nur Flechten und Moose und im Übrigen Eis und Schnee.
Aber ein Ziel, das muss man jetzt zum Schluss noch sagen, in der Antarktis haben Sie eben doch nicht erreicht. Und da wollten Sie hin, an den Pol der relativen Unzugänglichkeit. Sie haben es, glaube ich, nicht geschafft, weil das Schiff, mit dem Sie unterwegs waren, im Eis fast stecken geblieben wäre. Würden Sie da gern noch mal hin an den Pol der relativen Unzugänglichkeit? Ich glaube, es ist der Ort, der die größtmögliche Entfernung zu allen Küsten und Kontinenten hat.
Ja, so ist es. Aber es gibt drei Pole. Es gibt den magnetischen Südpol, den geografischen Südpol und diesen fiktiven Ort. Ja, da würde ich gerne hin, aber was würde ich da sehen? Da würde ich wahrscheinlich eine vom Wind gepeitschte Eisfläche sehen. Und im Übrigen, mich hat der Name fasziniert, Pol der relativen Unzugänglichkeit. Unser Schiff saß dann im Eis fest, wie in alten Seefahrerromanen. Und ich fiel auf dem glattgefrorenen Deck hin und der Schulterknochen sprang aus dem Gelenk und musste ausgeflogen werden und so fort. Das alles kann man nachlesen, aber ich bedauere es nicht, aus dem Gefängnis der Identität, von der ist ja jetzt immer wieder die Rede, aus dem Gefängnis meiner Identität ausgebrochen zu sein und viele Orte besucht zu haben, die dann in Büchern auch ihren Niederschlag fanden.